Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Schönen guten Tag. Die Sendung heute strahlen wir fast im Zweikanalton aus, ohne dass Sie umschalten müssen. Heute reden wir Sächsisch und Hochdeutsch. Für das Sächsische ist Kabarettist und Schauspieler Tom Paul zuständig. Ein Botschafter des Dialekts, kann man sagen. Nicht zuletzt auch in seiner Paraderolle als renitente Rentnerin Ilse Behnert. Natürlich wird auch in seinem eigenen Theater in Pirna sächsische Mund- und Lebensart gepflegt. Dabei hat er als Kind noch versucht, seinen Dialekt zu kaschieren. Ich bin gespannt auf seine Geschichte und die vielen neuen Wörter, die ich heute lernen werde. Guten Tag, Tom Pauls.
Guten Tag, Herr Wiese. Ich freue mich.
Sie hätten jetzt natürlich auch mit Nu Hallo erwidern können. Nu ist ja so ein bisschen der Alleskönner unter den sächsischen Wörtern, würde ich sagen.
Nein, ist es nicht.
Nicht? Okay.
Darüber kann ich aber auch sprechen. Dieses Nu wird ja eigentlich nur in Dresden und Umgebung gesprochen.
Ah.
Da ich Leipziger bin, werden die Leipziger sagen, nee, das sagen wir nicht.
Und wann sagt das der Dresdner oder wofür benutzt das der Dresdner, das Nu?
Letztendlich ist es die Bejahung. Es kommt aus dem Tschechischen von Ano, das heißt so viel wie jawohl. Aber für uns Sachsen ist Ano viel zu lang und da wurde daraus Nu. Nu. Also mittlerweile ist das aber so in den Sätzen eingebaut, dass es auch die Verneinung sein kann. Nicht nur die Bejahung, sondern die Verneinung. Nö, nö. Und manche Dresdner reden generell nur nö, 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 nö.
Ja,
das kann man
auch.
Das kann man alles machen, aber es ist natürlich schwierig bei Navigationsgeräten zum Beispiel. Ja? Wenn das Navigationsgerät im Auto sagt, möchten Sie die Zielführung starten, sagt der Dresdner nö. Wie bitte? Möchten Sie die Zielführung starten? Nö, nö. Abbruch. Und so kommen eben viele Dresdner aus dem Elbtal nicht raus. Durch das Nu.
Bei mir hat es leider nur zum Niedersachsen gereicht. Deshalb vorneweg auch noch die Frage, schmerzt es Sie, wenn Nicht-Sachsen versuchen, Sächsisch zu sprechen?
Ja, das merkst du aber ganz genau. Aber das geht ja allen Dialekten so. Viele wollen auch Norddeutsch sprechen und vor allem Bayerisch. Da reagiert der Bayer auch ziemlich grantig.
Also ich bleibe bei Hochdeutsch, Sie übernehmen das Sächsische und Sächsisch ist ja nicht, für einige zumindest, nicht nur ein Dialekt, sondern auch ein Lebensgefühl. Was das ausmacht, werden wir heute von Tom Pauls erfahren und gleich sind wir hier im Deutschlandfunk Kultur auch mit einer der berühmtesten, wenn nicht sogar der berühmtesten Sächsin verabredet. Seine Paraderolle Ilse Behnert hat Tom Pauls bekannt gemacht, diese Rentnerin, die sich gerne ein- und die auch gerne mitmischt. Was hält denn eigentlich Ilse von Tom Pauls? Also wie würde sie ihn vorstellen?
Ein kleiner Fischlander Sachse, kommt aus Leipzig, hat oftmals einen großen Rand, aber ansonsten ein liebenswürdiger Kerl, hat sich ein kleines Theater schon in Berne gebaut. In Berne, ja. Und ich habe mit ihm schon Eierlikör und Eierschäcke gegessen. Und das ist natürlich, wer sowas genießt, kann kein schlechter Mensch sein.
Fischeland ist auch so ein sächsisches Wort, ne?
Ja, genau.
Das heißt pfiffig.
Pfiffig, clever, sich auch immer wieder durchsetzen, aber auch mit einer, Sie merken, ich suche die Worte, mit einer Cleverness, mit einer wunderbaren Art und Weise, auch nicht unbedingt anzuecken und trotzdem immer wieder zum Erfolg zu kommen.
Beschreibt das den Sachsen auch ganz gut?
Unbedingt, unbedingt. Also der Sachse ist ja letztendlich höflich, helle und heimdücksch. Und da ist es bei dem helle, ist der Fischlands gemeint.
Aber heimtücksch ist ja nicht so nett.
Ist nicht so nett, aber es ist so. Das, was ich mit Sachsen oftmals ankreide, er ist nicht in der Lage oder oftmals nicht in der Lage, die Dinge beim Namen zu nennen. Er ist konfliktscheu. Ich nehme mich da auch nicht aus. Währenddessen der Preuße sagt, so und so wird's gemacht. Oder das passt mir nicht, verstehst du?
Sehr direkt.
So, sehr direkt, er meint es aber nicht unbedingt so, aber klare Ansagen. Und der Sachse schluckt das erstmal und schlägt dann hintenrum öfter mal zurück.
Jetzt hat Ilse Behnert gerade vom gemeinsamen Eierlikör und der Eierschecke gesprochen. Sie haben aber auch zusammen schon Gorbatschow getroffen.
Na, nicht zusammen. Die Ilse Bernhardt war in New York beim Women World Award 2006. Da war Michael Gorbatschow der Schirmherr. Und der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, hat es wirklich geschafft, eine Privataudienz Ilse Bernhardt bei Gorbatschow im Palace Hotel in New York zu arrangieren. Und es war sehr, sehr lustig. Ich dachte sowieso nicht, dass das klappt. Ich kam dort rein und habe gesagt, Dobry den, mir wird Ilse Bernhardt, Yoshi wuf Dresdenje. Das heißt also, ich bin Ilse Bernhardt und wohne in Dresden. Da hat er zu mir gesagt, jetzt ist der Kommuniste, ob ich eine alte Kommunistin wäre. Also es war sehr, sehr lustig. Das hat nur eine Viertelstunde gedauert, aber es war ja großartig, dass ich mal so eine Gestalt der Weltgeschichte kennengelernt habe.
Wer hat Sie denn eigentlich zu dieser Figur inspiriert?
Inspiriert hat mich da die Lene Vogt, die wunderbare Mundartdichterin aus Leipzig, die hat gelebt von 1891 bis 1962. Ihre ganz große Zeit hatte sie in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts mit ihren Bearbeitungen der Klassiker. Das heißt also, die deutsche Klassik und auch die internationale Klassik wie Shakespeare und so weiter hat sie bearbeitet, ins Sächsische übersetzt. Sie hat sogar den Faust ins Sächsische übersetzt und auch die großen Balladen, der Handschuh, der Bürgschaft, die Kraniche des Ibikus und so weiter. Und das fand ich ganz toll. Sie ist 1936 verboten worden. Die Nazis mochten kein Sächsisch. Sie haben das mit Jiddisch gemeinsam ziemlich verpönt. Und in der DDR wurde sie auch nicht gespielt, weil immer, wenn man Sächsisch auf der Kabarettbühne gesprochen hat, hat man immer gedacht, das ist eine Parodie auf den ersten Mann im Staat, der natürlich unüberhörbar sächselte, Walter Ulbricht und so weiter. Und erst in den 80er Jahren fingen dann die Kabaretts vor allen Dingen eben in Leipzig, die Akademiker an, ihre Texte wieder aufzuführen. Und da gibt es eine Figur, die heißt Frau Bähnert. Und da habe ich mir gedacht, wenn du die Texte interpretierst, müssen das Figuren sein. Und da habe ich mehrere Figuren erfunden für dieses Programm Sächsische Variationen. Und Ilse Bähnert ist damit entstanden. Ich wollte meiner Schwiegermutter, die Ilse heißt, wollte ich ein Denkmal setzen. Und deshalb heißt sie mit Vornamen Ilse.
Haben Sie das Ihrer Schwiegermutter auch mitgeteilt?
Ja, die hat doch die Programme gesehen. Sie hat mir es nie übel genommen.
Ja, Sie haben ja auch eine Ilse Bähnert Stiftung gegründet, deren Vorsitzender Sie sind. Damit pflegen Sie auch so ein bisschen das Werk von Lene Vogt natürlich und setzen sich vor allen Dingen für die Erhaltung und Pflege der sächsischen Kultur und Sprache ein. Warum ist Ihnen das so eine Herzensangelegenheit?
Naja, ich kann das Gute mit dem Nützlichen verbinden. Das heißt also, wir machen ja nicht nur den Wettbewerb um das schönste sächsische Wort des Jahres, sondern auch im Denkmalsbereich habe ich da eine Menge gemacht und mit unserer Stiftung. Das ist wunderbar. Außerdem, Sie wissen ja, dass der Sachse der Prügelknabe der Nation immer wieder ist. Und um dieses Völkchen ein bisschen aufzubauen in ihrem Selbstbewusstsein, liegt mir das am Herzen.
Ja, dieser Prügelknabe der Nation, das liegt natürlich am Dialekt, der jetzt nicht immer unbedingt zum beliebtesten Dialekt Deutschlands gewählt wird. Wie erklären Sie sich das? Hat das immer noch auch was mit Walter Ulbricht zu tun?
Ja, auf jeden Fall. Mit Walter Ulbricht insbesondere, aber auch mit den Leuten, die uns regiert haben. Es waren ja sehr, sehr viele Sachsen. Viele denken sogar, dass Erich Honecker Sachse war. Der war aber Saarländer, hat aber auch so eine merkwürdige, so einen merkwürdigen Duktus in seiner Melodie gehabt, in der Sprache und in der Stimme insbesondere. Aber es hat mit Walter Ulbricht und den Mauerschützen und den Phobos. Jeder, der aus Westdeutschland oder West-Berlin kam, hatte ja immer dieses Klischee, dass die Grenzer sagen, Gänsefleisch mal ihren Koffer aufmachen und solche Klischees. Das hat damit zu tun. Dann ist es die Sprachmelodie, die auch sehr anders ist als der deutsche Dialekt. Der deutsche Dialekt ist hart. Und Sex ist eben weich.
So ein Gesang.
Ja, er singt auch schön und er ist eher ins Französische klingt das alles so. Ne?
Mir ist ja auch aufgefallen, also wenn ich in Sachsen bin, Kinder sprechen eigentlich kaum noch Sächsisch. Woran liegt das?
Ich sehe das etwas anders. Die Kinder sind auch wieder interessiert, weil es die Sprache der Oma und des Opas ist. Und sie können aber beides oftmals. Und das gefällt mir auch gut, denn im Geschäftsbereich muss es manchmal nicht so unbedingt sein, Sächsisch zu reden. Das können die Rheinländer auch. Also meine Freunde in Bonn und in Köln, die sprechen Kölsch und alles. Aber im Geschäftsverkehr können sie auch Hochdeutsch sprechen.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie jedes Jahr das sächsische Wort des Jahres küren. Ist denn schon raus, welche Wörter dieses Jahr in der engeren Wahl sind?
Naja, die Jury-Sitzung findet erst Ende August statt, aber wir sammeln eben immer wieder Dinge wie zum Beispiel Mulm.
Mulm, was ist das?
Mulm, das ist also Rauch. Es mulmt, es kann aber auch ein schlechter Geruch sein. Das, was Sie im Studio, wenn Sie alleine oder einen ungewaschenen Kollegen vielleicht an Ihrer Seite haben, da mulmt's auch.
Also ja, heute mulmt's hier ein bisschen. Genau. Das liegt natürlich an Ihnen, weil Sie sind mir nur aus Dresden zugeschaltet. Aber ja, hier mulmt es, das
ja,
kann ich mal sagen.
Das hat was mit der Wärme wahrscheinlich auch zu tun.
Kann
ja
sein.
Oder Mutzel. Das ist auch ein herrlicher Begriff.
Mutzel, sowas Kleines wahrscheinlich.
Ja, was Kleines. Mutzel ist so ein Staubkorn, so eine Flocke, so eine Staubflocke.
Ich habe sozusagen angeheiratete Verwandtschaft in Sachsen und mein Lieblingswort, was ich gelernt habe, ist Hitra-Bredel.
Das ist erzgebirglich.
Ach so, ja. Da muss man differenzieren.
Ja, genau. Das ist, also die erzgebirgische dialektale Geschichte, die ist nicht bei uns eingepreist. Also wir versuchen, ein Konglomerat des Obersächsischen und des Meißnersächsisch zu kreieren. Das heißt also Leipzig, Chemnitz, Dresden. Das sind also die dialektalen Geschichten, die auch sehr unterschiedlich sind. Es gibt also Worte, die man in Dresden nicht benutzt, aber in Leipzig, wie zum Beispiel Mötschekiebchen.
Der Marienkäfer.
Ja, der Marienkäfer, ein wunderschöner Begriff, können wir aber nicht wählen, weil der Dresdner das nicht sagt.
Da sind Sie streng. Das war mir nicht so bewusst. Und noch kurz zur Auflösung. Also ein Hitra-Bredel, das ist ein Tablett natürlich.
Ein Tablett.
Eben hat Kabarettist Tom Pauls schon ein kleines Loblied auf das Sächsische gesungen. Warum haben Sie denn dann eigentlich als Kind versucht, Ihren Dialekt zu kaschieren?
Na, als Kind wohl etwas weniger. Ich hatte ja sowieso eine ganz hohe Stimme, war auch Kinderdarsteller und Sänger im Rundfunk-Kinderchor. Und da haben wir an Fernsehsendungen und Schallplattenaufnahmen teilgenommen. Da musste man natürlich Hochdeutsch sprechen. Dann habe ich mich an der Schauspielschule beworben. Da ist natürlich auch also dieses absolute Hochdeutsch, Sprecherziehung und so weiter. Und hatte dann wirklich bei den ersten Szenenvorspielen an der Theaterhochschule in Leipzig im Hauptfach folgende Beurteilung: Tom, waren schon sehr schöne Dinge dran, bis auf ein paar wenige außersituative Sachsismen. Die hätten mir sagen können, du quatschst noch Sächsisch.
Ja.
Na, man hört's hinten noch naus oder sowas. Ja, aber der Begriff außersituative Sachsismen, das habe ich nie vergessen.
Ja, geboren 1959 in Leipzig, auch dort aufgewachsen und im Prinzip auch früh aufgefallen. In Ihrer Autobiografie schreiben Sie, dass Sie als Grabräuber unterwegs waren und gezündelt haben. Das müssen Sie genauer ausführen.
Ja, ich schäme mich dafür sicherlich auch. Es gab ja in der DDR den Unterrichtstag in der sozialistischen Produktion. Da sollten die Kinder dann immer in irgendwelchen Betrieben mithelfen, so was zusammen zu basteln und so weiter. Und da habe ich oftmals geschwänzt mit meinen Kumpels. Und es war ja natürlich das große Abenteuer, einen echten menschlichen Schädel zu besitzen. Ich meine, Goethe hat auch von seinem Freund und Weggefährten Schiller den auf dem Schreibtisch gehabt, wie es heißt. Und da gab es einen Friedhof, den neuen Johannisfriedhof, der ist aufgegeben worden von der Stadt Leipzig. Das ist jetzt der Friedenspark neben der russisch-orthodoxen Kirche. Und dort sind wir in Gräber eingestiegen und hatten dann auch wirklich diese morbide Beute im Beutel. Nun sahen die Totenschädel natürlich bisschen, naja, unappetitlich
kleinteiliger
aus.
Kleinteiliger wahrscheinlich
ja, auch. Ja, und vor allen Dingen diese braun-gelbliche Farbe. Und da habe ich mich erkundigt und habe den dann ausgekocht. Im Topf meiner Mutter habe ich den Schädel reingemacht und dann mit Wasserstoffperoxid und mit Atta-Scheuerpulver angesetzt zum Kochen. Bin dann mit meinen Kumpels erstmal Federball spielen gegangen und meine Mutter kam in der Zwischenzeit nach Hause und hat gedacht, ach, der Junge hat sich was Schönes gekocht. Natürlich war der Teufel los, können Sie sich vorstellen. Er hat den Top aufgemacht und hat den Schädel gesehen und so weiter. Also es war schon eine ganz tolle Zeit. Das sind ja meine Kindheitserlebnisse in dem Buch Meine fabelhafte Jugend. Das wird mir nicht nochmal passieren und da sind nur so eine Geschichten drin.
Und man muss dazu natürlich sagen, Sie kommen aus einem, was man dann so gutes Elternhaus nennen würde. Also Mutter Psychologin, Vater Jurist. War diese Form des Wildseins dann auch so eine Form der Rebellion?
Ja, unbedingt. Unbedingt. Außerdem war zum Beispiel, also, was ich für Musik gehört habe und wie ich aussah, sehr subversiv.
Wie denn?
Gegen diesem. Naja, ich habe, wenn Sie mich so sehen, ich hatte früher unglaublich viele Locken und die Haare sind eben bei mir nicht in die Länge gewachsen, sondern in die Höhe. Ich wurde auch von den Kumpels das kleine Gestrüpp genannt und mein Großvater, der hat sich damit niemals abfinden können. Also er fand das unbeschwer. Gammler, Asozialer und so weiter. Und wir haben uns natürlich an westlichen Bluesrockern wie Rory Gallagher oder Jimi Hendrix war mein absoluter Gott. Und so müssen Sie sich vorstellen, dann habe ich mir auch eine Gitarre, eine Elektrogitarre geholt von meinem Jugendweihegeld und habe eine Band gegründet. Und das war natürlich alles sehr, sehr nicht im Sinne der sozialistischen Jugend.
Das war Ihren Eltern schon wichtig, dass es im Sinne der sozialistischen Jugend ist?
Durchaus, obwohl mein Vater Jazzfan war und so weiter. Aber meine Eltern achteten schon sehr auf die bürgerliche Etikette. Ich musste dann auch in die Tanzstunde und sowas, was man so alles machen musste.
Immerhin waren Sie ja auch, haben Sie gerade erzählt, brav im Kinderchor des Rundfunks in Leipzig. Hat das damals auch schon so Ihre künstlerischen Ambitionen so ein bisschen befeuert oder kam das dann erst später?
Nein, unbedingt. Und vor allen Dingen die großen Kinderkantaten, die wir aufgeführt haben, wo ich schon kleine solistische Rollen gekriegt habe und dann die ersten Fernsehsendungen zwischen Frühstück und Gänsebraten hieß die 1969, war meine erste Fernsehsendung mit Heinz Quermann.
Das war ja der Klassiker.
Der absolute Klassiker bis heute. Die bringen beim MDR sogar die Wiederholung ungeschnitten. Das ist unglaublich und es wird immer noch angeguckt. Ja, und da habe ich eben viele, viele Künstler kennengelernt, die ich dann später, als ich dann erwachsen war, auch wieder getroffen habe. Das war schon eine Initialzündung.
Wenn Ihre Eltern dann ja so ein bisschen streng waren, ich glaube, Ihre Mutter hat auch schon fürs Fernsehen gearbeitet, ne? Aber haben die dann so künstlerische Ambitionen unterstützt oder wollten die eigentlich ganz was anderes für Sie?
Nee, die haben mich schon unterstützt, beide. Erstmal haben sie mich ja dort angemeldet beim Rundfunkkinderchor, dann hatte ich Klavierunterricht, dann hatte ich Gitarrenunterricht und so weiter. Sie haben mich schon sehr unterstützt in der Frage und mein Vater wollte nur, dass ich einen Beruf lerne, aber ich habe von Anfang an gesagt, seitdem ich denken kann, ich wollte Schauspieler werden und bin eigentlich den ganz geraden Weg gegangen.
Wobei, also Beruf lernen als Akademikerkind musste man ja eigentlich auch in der DDR eine Berufsausbildung machen.
Ne? Nee, musste man nicht unbedingt. Man konnte auch Abitur machen und dann studieren. Oder eben eine Berufsausbildung mit Abitur.
Sie haben eine Ausbildung zum Säureschutzfacharbeiter gemacht.
Ja. Was das heißt, kann ich Ihnen nicht erklären. Wenn ich Ihnen erkläre, das ist also der Schutz vor aggressiven Medien. Das hat aber nichts mit den Westmedien zu tun, sondern Säure, Basen, Salze. Aber darüber muss ich nicht mehr reden, weil ich habe nach der ersten Woche gemerkt in der Lehrzeit, das ist nichts für mich. Habe sofort eine Kulturgruppe gegründet, was in der DDR natürlich auch sehr, sehr gut war. Jeder Betrieb brauchte auch eine Kulturgruppe. Und ich war dann auf der Baustelle nie mehr gesehen und bin dann zu Musikwettbewerben, zu Rezitationswettbewerben gefahren und so weiter. Also das war nur ein Alibi.
Aber haben Sie denn offiziell dann noch den Abschluss Säureschutzfacharbeiter gemacht?
Ja, ich habe einen Facharbeiterbrief. Wie ich das gemacht habe, kann ich Ihnen von hier aus nicht sagen.
Und dann kam ja auch die Schauspielschule in Leipzig, das haben Sie erzählt. Kabarettist und Schauspieler Tom Pauls war lange am Dresdner Staatsschauspiel engagiert, von 1983 bis 1990. Eine spannende Zeit. Lange galt das Theater nämlich als Vorzeigehaus, kann man sagen, in der DDR, bis sich dann das Ensemble im Herbst 1989 mit den Demonstranten solidarisiert und die Zensur gebrochen hat. Da gab es diese berühmte Resolution mit der Überschrift »Wir treten aus unseren Rollen« und in der wurden demokratische Reformen gefordert. Wie haben Sie diese Entwicklung am Haus erlebt? Also was für eine Dynamik hat sich da vollzogen?
Naja, wir müssen ein bisschen ausholen. Wir waren ein super Ensemble. Wir waren 1986 die Ersten, die nach dem Kulturabkommen mit der Bundesrepublik nach dem Westen fahren durften. Und wir waren an großartigen Häusern in Düsseldorf, in München. Wir waren in Hamburg, wir waren am Thalia und zu den Wiener Festwochen. Also weil die Regiearbeiten und die schauspielerischen Geschichten eben sehr, sehr gut waren. Wir waren also eines der führenden Theater in der DDR. Das hat damit zu tun mit der Regiesituation damals und dass Gerhard Wolfram aus Berlin strafversetzt wurde vom Deutschen Theater und er wollte zeigen, wo er ist, ist ganz vorne. Und das hat er auch geschafft. Und warum wir auch so erfolgreich waren, hat auch was mit der Art und Weise des Theaters zu tun. Wir waren subversiv, der Spielplan war so interessant, die Vorstellungen waren ausverkauft, man hat draußen angestanden, Suche nach Karten und so weiter. Und die Leute haben von uns als Theatermacher Antworten auf die Fragen der Zeit gefordert sogar. Und das kann ein Theater nicht leisten, aber wir waren in der Zeit eine Lebenshilfe für die Bürger. Und dann wurde die Situation ja immer prekärer. Und wir haben dann im Oktober, Anfang Oktober, diese Resolution, wir treten aus unseren Rollen heraus und haben eben Reisefreiheit, die Schönfärberei muss weg und so weiter und so gefordert. Und dann standen nicht nur die Künstler auf der Bühne, sondern das Publikum auch. Wir jubelten uns gegenseitig zu. Also es kulminierte. Und diese Erfahrung, was Theater bedeutet und was Theater leisten kann, das kommt, glaube ich, nie wieder. Das war eine ganz erbauliche Zeit.
War natürlich eben auch eine absolute Ausnahmesituation, wobei ich mich gefragt habe, so ein Ensemble besteht ja aus durchaus unterschiedlichen Charakteren. Haben da alle dann gleich mitgezogen oder wurde da auch gestritten?
Ja, es wurde gestritten. Also ganz, ganz, ganz massiv vor allen Dingen. Es gab ja auch viele Genossen im Ensemble und so weiter. Ja, aber die Kritik an der Tagespolitik der SED war ja übergreifend. Mhm. Selbst die Genossen fanden das ja auch nicht toll, was da passiert ist. Und dann eben mit der Besetzung des Hauptbahnhofs, als man die Flüchtlingszüge über Dresden wieder zurückgeleitet hat, das war der größte Fehler überhaupt. Und da gab es dann eben die großen Unruhen und so weiter. Und
ja, ich meine, man muss sich natürlich auch noch mal ein bisschen die Situation, wie Sie das ja gerade auch machen, vergegenwärtigen. Ich meine, Sie haben damals auch dann verbotene Texte vorgelesen, haben damit auch Gastspiele gegeben. Das war dann tatsächlich nur möglich, weil das System schon so erodiert war?
Richtig.
Oder haben Sie sich dann auch Sorgen gemacht?
Nee, wir haben uns gar keine Sorgen gemacht, weil wir haben mit dem Zwinger-Trio, was wir damals gegründet haben, im Ensemble des Staatsschauspiels immer auch im Westen gastiert und in der Schweiz und in Österreich. Und wir haben in Innsbruck mal gespielt, haben gesagt, Sie können dieses eine Programm um die Welt können Sie spielen, das andere dem Alltag entflohen dürfen Sie nicht spielen. Haben wir natürlich doch gemacht, weil wir genau oder schon geahnt haben, dass die Devisen der DDR wichtiger waren als die Gesinnung.
Das hat dann außerhalb des Landes funktioniert, aber mit diesem Zwinger-Trio haben Sie ja auch innerhalb des Landes, das war so eine Mischung aus Kabarett, Musik und auch teilweise Comedy, würde man sagen, ne? Systemkritik durchaus in Ihren Texten mit einfließen lassen. Wie haben Sie die dann verpackt?
Wir haben die verpackt. Wir haben ein Programm gemacht, das hieß »Dem Alltag entflohen«. Und da wurde ganz harmlos ein Zeltplatz gegründet. Das heißt also, die DDR-Situation als eine Zeltplatz-Situation. Also es wurde sich abgegrenzt zum Nachbarn, es wurde ein Zeltplatzratsvorsitzender gewählt, es wurden Kampflieder, wir haben Arbeiterkampflieder umgedichtet, wann wir campen, Zelt an Zelt war, wann wir schreiten Seit an Seit und Blaue Wimpel im Sommerwind, das war ein Pionierlied, da haben wir gesagt, Rote Seile im Sommerwind. Also jeder wusste genau, was gemeint war, aber man konnte uns nicht an die Karre fahren. Außer, dass ich wurde dann zum Zeltplatzratsvorsitzenden gewählt und habe erst in meiner Sprache angefangen und dann wurde die Rede immer mehr zu Erich Honecker. Aber die haben gedacht, jetzt, was ist denn jetzt? Und dann bin ich wieder in die andere Stimme gerutscht und so weiter. Diese Premiere sollte nicht kommen, aber wir waren eben unter dem Schutz des Staatsschauspiels. Es gab bei uns keine Zensur, wie bei den großen Kabaretts, wie Herkules Keule Akademiker, wo die erst die Bücher eingesandt haben. Dann hat die Zensur gesagt, die Szene kommt raus, das kommt raus. Und es war bei uns nicht, weil wir dem Staatsschauspiel zugehörten. Und da gab es erst an dem Samstag früh die Generalprobe und abends die Premiere. Die Premiere war ausverkauft und erst zur Generalprobe waren die Genossen drin von der Staatssicherheit. Und in unserer Stasi-Akte steht dann auch drin, die Telefonate, das darf nicht kommen, aber es kann nicht sein, wenn es ausverkauft ist. Die Situation ist sowieso schon so verfahren und die 180 Leute, die dort reinpassen, na dann müssen wir es eben gelten lassen.
Und dann ging es durch.
Und dann ging es durch, ja.
Als dann die Wende kam 1990, da haben Sie sich ganz schnell selbstständig gemacht. War das in dieser Umbruchssituation dann eine naheliegende Entscheidung für Sie?
Ja, unbedingt, unbedingt. Also die Freiheit im Äußeren musste dann auch im Inneren bei mir stattfinden. Ich war ja letztendlich mit der Studienzeit 10 Jahre am Staatsschauspiel und dann habe ich gedacht, jetzt bist du dran, jetzt muss es einfach losgehen. Außerdem hatte ich schon eine ganz gute Filmkarriere hingelegt und habe gedacht, wenn du 7 Eisen im Feuer hast, dann wird's schon gehen.
Also genügend Selbstbewusstsein hatten Sie auch.
Ja, und auch genug Aufträge, muss ich sagen.
Das heißt, für Sie lief das auch ganz gut weiter, weil viele Künstlerinnen und Künstler aus der DDR hatten ja dann erstmal Schwierigkeiten, in Gesamtdeutschland Fuß zu fassen.
Ja, das stimmt, aber durch das Zwingertrio war es überhaupt kein Problem. Wir hatten ja die Connections in alle möglichen Richtungen. Und dann habe ich aber gedacht, du musst irgendwann mal einen Soloabend bringen. Und dann hat das mit dem Soloabend angefangen. Daraus erwuchsen dann Duoprogramme. Und dann wurden wieder andere Bühnen aufmerksam. Dann haben wir die Komödie gegründet, gemeinsam mit den Wölferbühnen in Berlin, Theater am Kurfürstendamm und so weiter und so fort. Und dann ging es richtig zur Sache.
Tom Pauls hat ein Wort mitgeprägt, das heute, ja, ich möchte sagen, in unseren Sprachgebrauch übergegangen ist. Ostalgie, so hieß nämlich ein gemeinsames Kabarettprogramm mit Uwe Steimle in den 90ern, in dem übrigens auch die Figur Ilse Behnert ihren ersten großen Auftritt gefeiert hat. Was hatten Sie damals im Sinn? Was haben Sie mit Ostalgie gemeint?
Also die beiden Figuren Günter Zieschung und Ilse Behnert sind ja in die neue Bundesrepublik, die große Bundesrepublik, reingeschlittert.
Also Günter Zieschung, das war Uwe Steimle, muss man dazu sagen.
Ja, also die Ilse Behnert, muss man sagen, mit ihrer Biografie, die ja die Nazizeit mitgemacht hat und die DDR und ist jetzt in der neuen Zeit der Bundesrepublik angekommen und ist eben nicht angekommen, weil sie alles gar nicht richtig versteht, weil sie Äpfel mit Birnen, also drei Gesellschaftssysteme in einen Topf haut. Das ist schon mal ein Riesen-Humorpotenzial. Dazu ein arbeitslos gewordener Jammer-Ossi, das war der Günter Zieschung, der alles scheiße findet und fand. Und diese beiden wurden das Duo Infernale, er als Verklärer der DDR, wie schön das alles war, und sie das Opfer mehrerer Systeme. Das ist das Humorpotenzial gewesen. Und der Begriff der Ostalgie ist dort ironisch gemeint gewesen.
Ja, Sie haben das so ein bisschen belächelt. Erstaunt es Sie, dass dieses Gefühl ja für einige jetzt so groß geworden ist und die DDR-Zeit tatsächlich verklärt wird?
Ja, die wird teilweise verklärt. Für mich ist es trotzdem eine Erinnerung. Und wenn man so durch die Straßen geht und sich mit Leuten unterhält, wie es damals war, und insbesondere Accessoires vom Kinderfernsehen bis zu Puppenschnatterinchen und so weiter, das sind natürlich Erinnerungen, die Leute in sich tragen und die bergen für mich ein großes Humorpotenzial, aber auch einen großen Schmerz. Weil nicht alle Blütenträume gereift sind.
Ja, Ihr Partner von damals, Uwe Steimle, der ist ja mittlerweile auch sehr umstritten, weil er, ja, sagen wir mal so, sich seiner Figur sehr angenähert hat.
Ja, ja, so muss man das sagen. Das stimmt. Der Günther Zischong ist ins Leben gekommen. Ja.
Haben Sie da noch Kontakt oder tauschen Sie sich da noch aus?
Würde ich nicht sagen, nein. Nein, wir haben ja sehr schön zusammen gespielt in den 90er Jahren und so weiter. Und dann war es aber irgendwann gut. Für mich zumindest.
Was würden Sie denn dieser Nostalgie entgegensetzen?
Warum soll ich was entgegensetzen? Das ist für mich ist das Programm gewesen. Ansonsten lass doch die Leute stehen, wo sie sind. Und die positiven Erinnerungen an die DDR sind ja auch irgendwo berechtigt. Ja, die Verklärung des Systems ist was anderes. Aber das muss jeder selber mit sich entscheiden. Und naja, was soll ich dazu sagen?
Ja, Sie haben seit einigen Jahren Ihr eigenes Theater, das Tom-Pauls-Theater in Pirna. Ich habe es eben schon angesprochen. Was ist Ihnen denn da bei der Spielplangestaltung wichtig?
Ich bin immer davon ausgegangen, was mir gefällt, könnte eventuell auch anderen Menschen gefallen. Und so habe ich zum Beispiel musikalische Programme ins Leben gerufen, wie, wenn wir jetzt bei der Ilse bleiben, wie Ilse Bennerts Tuba Mania. Also das Lieblingsinstrument von der Ilse ist die Tuba, weil der Herbert, was ihr Mann war, längst verstorben, auch Tubist war, aber im Feuerwehrorchester Dresden-Löbtau. Und es zieht ein Musiker in ihr Haus und der ist Kammervirtuose und Mitglied der Dresdner Philharmonie. Und das ist wirklich, können Sie auch mal nachgoogeln, einer der weltbesten Tubisten sowieso. Der hat den Hummelflug auf der größten Tuba der Welt in unter 50 Sekunden gespielt und so weiter. Also es ist ein Virtuos, auf der anderen Seite hochinteressant. Und dann habe ich mir eine japanische Pianistin eingeladen und erzähle über die Tuba und das Werk der klassischen Musik. Und am Anfang haben die Leute gesagt, wir wollen alles mit Tom Pauls oder Ilse Bennert, aber nichts mit Musik. Heutzutage sind die musikalischen Geschichten zuerst ausverkauft. Das finde ich ganz toll, weil viele Menschen haben große Berührungsängste mit klassischer Musik. Und das konnte ich zumindest in meinem kleinen Theater ausräumen. Und da gibt es auch noch die lustige Witwe geht in die Operette und so weiter. Solche Stücke, das sind, sagen wir mal, ganz, ganz wertvolle Programme für mich und ich tue was für die Aufklärung Richtung klassischer Musik für die Leute.
Das heißt aber eben auch durch so eine Niederschwelligkeit.
Niederschwelligkeit, aber auch die Ironie, die durchaus in der, warum sind die Operettenmelodien so beliebt? Weil sie natürlich was mit Herz machen, auf der anderen Seite aber auch eine Verklärung einer Zeit. Und wenn du das gut erklärst, ist es nicht eine Rückbesinnung auf Seelenschmerz und falscher Pathos. Das entlarve ich auch in diesen Programmen.
Pirna hat jetzt nun seit 2,5 Jahren einen AfD-Bürgermeister. Hat das Auswirkungen für Sie als Kulturbetrieb?
In keinster Weise, weil wir haben keine Berührungspunkte. Wir sehen uns mal bei irgendwelchen öffentlichen Geschichten, wenn Galerien eröffnet werden. Oder vorige Woche habe ich ihn getroffen bei der Volkssolidarität. Da wurde ein Denkmal eingeweiht, aber das ist guten Tag, guten Weg. Es ist relativ still in Pirna.
Liegt das aber auch daran, dass Sie jetzt natürlich kein großes politisches Programm machen, sondern eben ja das sächsische Lebensgefühl da auch in den Mittelpunkt stellen?
Naja, das passiert ja nicht nur. Und ich habe ja auch politische Kabarettisten bei mir öfter mal eingeladen. Und außerdem, die kulturelle Vielfalt in Pirna ist unglaublich. Da gibt es einen Christopher Street Day und die vielen Vereine und so weiter. Und die Verleihung des Karikaturpreises zum Beispiel, der ist hochdotiert. Und bei solchen Begegnungen ist einfach die Stadtkultur vorhanden. Und da steht der AfD-Bürgermeister neben den Kirchenvertretern und den Vereinen und den Linken und der CDU und den Händlern und den großen Leuten, die Wirtschaftsgeschichten machen und so weiter. Und das gefällt mir eigentlich gut, dass eine Stadtgesellschaft funktioniert und dass man zumindest miteinander redet.
Meine Frage kommt natürlich auch so ein bisschen daher. Wir gucken jetzt auch nach Sachsen-Anhalt und da plant ja die AfD im Falle eines Wahlsieges einen großen kulturellen Umbau. Also die Kulturförderung soll neu ausgerichtet werden. Fördermittel sollen stärker an einen Beitrag zur deutschen Identitätsfindung gebunden werden, heißt es im Wahlprogramm. Ist das etwas, womit Sie sich beschäftigen?
Ich wohne ja in Sachsen, ich beschäftige mich sehr. Ich finde nun niemanden richtig, der mit mir mal über das Thema spricht. Ich würde gerne mal in so einem Forum teilnehmen, was die deutsche Identität bedeutet. Das sollen die mir mal bitte erklären. Das finde ich schon sehr spannend. Also was ich da so lese, da wird mir so auch ein bisschen Himmelangst. Aber auf der anderen Seite, man muss sich miteinander unterhalten.
Und da versuchen Sie mit Ihrem Haus, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, auch einen Beitrag dazu zu leisten. Sie führen das ja mittlerweile mit Ihren Kindern zusammen. Wie funktioniert das dann so generationsübergreifend?
Ja, da bin ich ganz glücklich. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal mit meinen drei Söhnen auf der Bühne stehe. Die sind alle Musiker geworden und das macht mich ganz glücklich. Und die sind ja auch alle 7 Jahre geboren. Also da geht auch nochmal eine andere Gesellschaft nochmal rein, also oder Generation, eine andere Generation rein. Das ist, finde ich, sehr interessant. Außerdem, ich bin ja nicht nur relativ, sondern ich bin ja unabhängig, muss ich mal sagen. Also ich kriege keine Fördermittel, ich kriege keine Subventionen, keine Zuschüsse und so weiter. Wissen Sie, ich habe doch die DDR schon hinter mir. Und wenn es Zeit ist, wieder gegen den Stachel zu löcken, es ist an der Zeit auf jeden Fall, und das gibt es in bestimmten Programmen bei mir auch. Deutschland, deine Sachsen heißt das Programm zum Beispiel oder sowas. Wenn ich die Ureinwohner von Sachsen beschreibe, indem ich sage, sie sind Elbneandertaler und ich erzähle dann solche Geschichten, da weiß man auch, was ich meine, auf jeden Fall. Ne?
Ich habe aber auch das Gefühl, dass sie so einen Grundoptimismus begleitet. Täusche ich mich da?
Nein, genau. Ich bin für Versöhnung und bin da, gute Laune zu verbreiten.
Ein Beispiel dafür wäre, also Sie hatten Ihr Theater 2011 gerade eröffnet, 2013 kam die Elbeflut und hat erstmal wieder alles kaputt gemacht.
Ja.
Und Sie haben aber die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, da müssen wir jetzt durch dieses Haus sind schon ganz andere Fluten getobt.
Ganz genau. Und es ist schöner denn je. Und wir haben auch dann vorgesorgt, also einen neuen Fußboden, der, wenn es nochmal passiert, was bestimmt passieren wird, wenn wieder eine Flut kommt, dass man dann durchkerchert und dann geht's wieder weiter nach 14 Tagen.
Tom Pauls, wir sind jetzt schon am Ende der Sendung angelangt. Ilse Behnert ist dann doch relativ ruhig geblieben. Ist das ein gutes Zeichen?
Naja, die ist ja auch sehr eine alte Dame. Sie ist versöhnt auf der einen Seite, kann aber auch sehr krantig werden. Aber momentan sitzt sie da und sinniert. Aber vielleicht kriege ich nach der Sendung, kriege ich garantiert eine rein.
Also im Herbst ist sie auf jeden Fall wieder auf der Bühne. Da jagt sie bei Ihnen im Theater Dr. Nu.
Ja.
Das ist ein Krimi-Fall, den sie da zu lösen hat. Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für dieses Gespräch, Tom Pauls. Da gibt es so ein sächsisches Wort, ich weiß nicht, ob ich das richtig aussprechen kann, bomfortionös.
Ja, bomfortionös. Das ist die höchste Anerkennung, weil der Sachse sagt nicht gut, sehr gut oder ausgezeichnet. Der sagt nicht schlecht, kannst du machen, es war mal was anderes. Und die höchste Form der Anerkennung ist, oh, das war bomfortionös. Das kommt von bonforce aus dem Französischen, von der Kraft, die nicht einholbar ist, sozusagen. Also beim Pferderennen ist es auch bonfortionös.
Großartig. Vielen Dank, Tom Pauls.
Sehr gerne.